Manchmal rennt der Abschied voraus, während deine Seele und dein Körper erst hinterher verstehen, was so wirklich passiert ist. Birgit hat ihren Mann Hermann im Juli 2024 verloren. Zwischen Klinikfluren, Hoffen und diesem einen Tag, an dem sie sich verabschieden hat können. Danach leere Wohnung, Gedanken, Ping-Pong, Tränen und die Frage, wie geht Leben jetzt? Birgit nimmt uns heute mit auf ihren Weg, warum Arbeiten ihr Halt gab und wie sie jeden Morgen wieder in ihren Körper findet, warum Briefe an Hermann mehr sind als Papier und wie eine einzige Übung, die Waage, eine alte Freundschaft zurückgebracht hat. Wir sprechen über Winterkraft, die Erholungswoche, den Seelenlauf und diese kleinen Glimmermomente, die plötzlich aufleuchten, wie zum Beispiel der Sternenhimmel, ein Sonnenstrahl auf einem Foto. Und wenn du gerade kämpfst, diese Folge zeigt dir, wie Trauer sich verändert und wie du dir sanft wieder Boden unter den Füßen holen kannst. Und wenn du diesen Winter begleitet sein willst und getragen werden willst, so wie Birgit erzählt, dann setz sie jetzt unbedingt noch auf unsere Warteliste für Winterkraft. Am 16. Oktober geht's los. Und oh, Birgit wird wieder mit dabei sein. Den Link dazu findest du natürlich wie immer in den Shownotes und nun wünsche dir wertvolle Impulse und ganz viel Trost auch beim Zuhören. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber. Liebe Birgit, so schön, dass wir heute gemeinsam sprechen dürfen über dieses doch sehr traurige Thema Trauer und auch deine Geschichte. Danke, dass du dir Zeit nimmst dafür, dass du uns das erzählen magst und mit uns teilen magst. Ich bin ganz berührt davon, dass wir jetzt da gemeinsam sitzen und drüber sprechen werden. Hallo.
Hallo, Kathi. Ja, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Hab mich sehr gefreut, wie ich damals das Mail von dir bekommen habe. Soll ich mich vorstellen?
Ja, bitte, ja. Birgit, stell dich gern vor, weil die Leute da draußen wissen ja gar nicht, wer du bist. Was machst du so? Wo lebst du? Wer bist du? Erzähl uns ein bisschen von dir, genau. Also,
mein Name ist Birgit Schuller-Welsenbach. Ich wohne in Polling. Das ist ein kleiner Ort mit 3500 Einwohnern ungefähr in der Nähe von Weilheim. Das ist nur eine Stunde von dir entfernt, also ich habe es nicht weit nach Reute, Gott sei Dank. Und wohne hier im Prinzip jetzt alleine in Polling in der Wohnung. Meine Tochter wohnt 5 Minuten seit März letzten Jahres, hat sich so gefügt, Gott sei Dank, entfernt. Also das heißt, ich kann sie jederzeit besuchen, sie kann jederzeit zu mir kommen. Und meine Stieftochter, zu der ich auch ein inniges Verhältnis habe mit Familie, wohnt in Weilheim. Das ist 5 Autominuten von hier, Stunde zum Laufen, 20 Minuten mit dem Fahrrad. Ich bin noch berufstätig. Bin in Teilzeit, allerdings mit 36 Stunden, also ich arbeite 4 Tage in der Woche, jeweils 9 Stunden ungefähr, zum Teil im Homeoffice, zum Teil aber auch im Büro, was mir auch sehr wichtig ist. Bin da Führungskraft in so einem mittleren Management, habe 30 Mitarbeiter, um die ich mich kümmern muss, was mir an manchen Tagen nicht ganz so leicht fällt.
Ja, das klingt doch echt viel. Also, boah, ich bin manchmal schon überfordert, nur wenn meine Schwester im Büro sitzt.
Ja, gut. Und du hast ja noch die Steffi und die Mara gehabt. Wie heißt sie jetzt? Die Maggie?
Maggie. Ja, ja, genau.
Genau, ja. Ja. Gut, aber man muss sich kümmern.
Ja, voll, voll, voll. Ja, krass. Genau. Und wie alt sind die Töchter? Weil du gerade erwähnt hast, die andere ist ja gerade irgendwie frisch erst raus oder so.
Meinst du jetzt die Enkelkinder oder meinst du jetzt die
meine
Na,
deine
Tochter?
Töchter. Also die Stieftochter und die andere.
Meine Tochter ist 34 und die Stieftochter wird jetzt bald 40. Und dann habe ich noch 2 Enkelkinder mit fast 5 und mit 7 Monaten.
Oh, so süß,
Also 5
oder?
Jahre, ne? Und 7 Monate.
Oh, wie schön. Ja, und du hast schon kurz angeschnitten, du lebst mittlerweile allein, gezwungenermaßen, muss man sagen, in diesem Haus oder in der Wohnung. Ich weiß nicht, Haus war es, gell?
Oh, eine große Wohnung.
Wohnung, genau.
Mit dem Garten, ja.
Genau, weil dein geliebter Mann Hermann verstorben ist. Ja. Kannst du vielleicht uns da ein bisschen mitnehmen, so in eure Beziehung, in eure Liebe ein bisschen. Was hat euch denn besonders verbunden? Wie war so die Beziehung?
Also ich habe Hermann, kenne ich eigentlich schon relativ lange auf der Arbeit. Wir waren aber beide gar nicht voneinander irgendwie angezogen. Also das war vor 30 Jahren oder so und waren beide auch in unseren alten Beziehungen drin. Und vor 16, 17 Jahren dann hat Hermann angefangen, um mich zu werben. Das sehr intensiv. Und ja, irgendwann habe ich halt nachgegeben. Und habe dann aber auch gemerkt, also Hermann ist so meine große stille Liebe, nenne ich es immer. Wir waren auf eine Art und Weise verbunden, wir mussten nicht viel reden, wir konnten nebeneinander sitzen und irgendwann hat dann der eine gesagt, wir könnten heute das und das machen und der andere gesagt, also genau, und das habe ich auch gerade gedacht.
Ja, lust.
Und es war so ganz innig und über die Arbeit waren wir auch sehr verbunden. Also wir konnten uns, also wir waren kein Paar, wo dann am Abend ständig über die Arbeit gesprochen hat, aber trotzdem waren wir darüber halt auch verbunden. Und ich habe immer zu Hermann gesagt, wenn wir uns sehr viel früher kennengelernt hätten, hätten wir uns wahrscheinlich miteinander gelangweilt, aber in dieser Lebensphase war das für mich genau das Richtige. Ich bin unglaublich zur Ruhe gekommen, ich habe immer das Gefühl gehabt, fühle meine Mitte, ich bin genau da, wo ich sein will mit diesem Mann und ich möchte mit ihm alt werden. Jetzt bin ich zwar noch nicht ganz alt, aber ja.
Wie alt bist du denn?
Ja, ich bin 63, ich habe vorher nicht gesagt, gell? Ich bin 63. Hermann war 10 Jahre älter als ich. Und da macht man sich ja schon ein bisschen bewusst, ab einem bestimmten Alter, was ist denn, wenn der Partner doch 10 Jahre älter ist? Männer sterben ja naturgemäß ein bisschen früher als wir Frauen. Und da denkst du schon, ja, du bleibst übrig. Aber das denkst du nur. Und du weißt nicht, was du fühlst, wenn das soweit ist. Also
Das heißt,
dieses.
war das dann schon Thema, also bevor es dann irgendwie auch in Richtung Erkrankungen und so gegangen ist? War das
Ja,
irgendwie schon
gut.
Thema zwischen eng?
Nee, ich glaube, ja, so hin und wieder mal, aber sehr selten. Und Hermann hatte schon in jungen Jahren eine sehr schwere Erkrankung, die er praktisch mitgenommen hat, sein Leben lang. Er hat uns aber auch gar nicht behindert im Alltag. Aber ich wusste ja, dass er krank ist, aber er konnte ganz normal den Alltag leben. Und da denkst du natürlich mehr drüber nach, wie wenn du so ein ganz ganz jungen, also ganz gesunden Menschen neben dir hast. Aber wir haben es sehr, sehr selten thematisiert. Wir haben es, glaube ich, dann thematisiert, als Hermann dann im Jahr 2016 Darmkrebs bekam, was auch nur so zufällig festgestellt worden ist, wo er, glaube ich, auch recht viel Glück hatte, dass das da diagnostiziert wurde und rechtzeitig auch behandelt werden konnte, also mit einer großen OP auch. Und mit entsprechender, aber leichten Chemo, die aber hat ihm fast gar nichts ausgemacht. Und ja, da sind wir zusammen durchgegangen. Das war so auch dieses Ding, uns kann eigentlich nichts mehr erschüttern. Also wir haben das jetzt geschafft und wir damals aus dem Krankenhaus kamen, da waren nur noch Haut und Knochen. Und ich habe ihn praktisch wieder aufgepäppelt, in Bewegung gebracht und es war wieder wie vorher. Ja, und dann kam das andere.
Ja, und was ist da dann weiter passiert? Weil er ist ja im Juli 2024 verstorben.
Ja.
Und du hast ja auch gesagt, eben nach einer langen Krankheitsphase. Wie hat das
Ja.
dann ausgeschaut? Was ist da dann noch
Also,
dazu gekommen?
das war halt alles sehr diffus. Wir sind im September 23 aus Irland beide mit Corona zurückgekommen. Und ich habe dann, oder wir hatten dann das Gefühl, Hermann hat sich nie so richtig davon erholt. Und es ist so immer so. In so ganz Mini-Schrittchen schlechter geworden. Also wir haben immer weniger unternommen, wir sind immer kürzere Strecken gelaufen, wir sind weniger Rad gefahren. Das war von allem immer ein bisschen weniger. Und so diffuse ja, Anzeichen mit so ein bisschen Muskelschmerzen, mit ein bisschen Atemnot. Und ich habe immer so gedacht, ja, das ist vielleicht so eine Art Long-Covid oder weiß der Teufel was. Hausarzt hat es auch nicht so richtig diagnostizieren können. Also man kann es auch schwer diagnostizieren. Also es ist ja eine Krankheit, die so auf ganz vielen Ebenen sich abspielt und deswegen halt auch so schwer erkennbar ist. Und wir waren dann im Mai auf Kreta im Urlaub und davon war Hermann dann eine Woche im Krankenhaus. weil er eben dort so, also ganz schwere Atemnot bekommen hat, konnte gerade noch 200 Meter laufen, dann musste er stehen bleiben und wieder nach Luft schnappen, mehr oder weniger. Und in der zweiten Woche war er dann im Krankenhaus, ist dann mit dem ADAC, also von ADAC begleitet heimgeflogen. Und ab da war eigentlich dann Krankenhaus angesagt. Also das war dann so Anfang Juni und seitdem war er eigentlich fast nur noch im Krankenhaus, mal mit 2, 3 Tagen daheim, weil sie eben nichts gefunden haben und nicht gewusst haben, wie sie behandeln sollen. Aber es ging halt auch da ständig bergab. Und
Und weil du gesagt hast, diese Krankheit eben ist so schwierig, was ist es dann? Also gibt es da eine
also das,
Diagnose dann?
ja, das ist eine Amyloidose, hatte ich vorher auch noch nie gehört.
Ja, habe ich
Und
auch noch nie gehört.
die Ärztin im Krankenhaus hier in Weilheim, die ist auf die Idee eben gekommen, einen Bluttest im Speziallabor nach München zu schicken, weil sie sich überhaupt nicht erklären konnte, wo diese ganzen Symptome herkamen. Und da war dann eben dieser Verdacht drinnen gestanden. Und dann haben wir halt gegoogelt und dann war schon auch, wenn du googelst, 3,5 Jahre Prognose, wobei man ja nicht wusste, wie lange er das schon hatte. Also das war recht, aber dann denkst du ja, okay, 3,5 Jahre ist auch nicht mehr die Welt und bist da eh schon fertig. Und das war dann so, ja, für mich, ja, okay, trotzdem 3,5 Jahre, man hat ja immer Hoffnung, er hat auch den Darmkrebs überstanden und da war auch für uns am Anfang noch dieses, wir schaffen das schon, irgendwie schaffen wir das schon. Und die Hausärztin hat dann dafür gesorgt, dass er einen Platz in rechts der Isar kriegt in München, die ja auf sowas spezialisiert sind. Und da war er dann im Prinzip 5,5 Wochen vor seinem Tod ist er aufgenommen worden. Und dann nach 5,5 Wochen ist er dann gestorben, nachdem er in der Nacht vorher einen Herzstillstand hatte, eine halbe Stunde reanimiert wurde. Und am Tag darauf ist er dann am Abend verstorben.
Warst du dann bei ihm in der Zeit?
Ja, also ich war an seinem Todestag, haben die mich früh angerufen, dass er eben nachts einen Herzstillstand hatte. So war dann früh um 5. Ich habe dann meine Stieftochter aus dem Bett geholt. Also es war dann auch halt alles hektisch und die war ja schwanger und das andere Kind daheim. Also es war alles ein bisschen ja, wirr und hektisch. Und wir sind dann reingefahren und dann hieß es früh noch, also er liegt im Koma. Das ist aber normal, dass man jemanden dann in ein künstliches Koma versetzt. Und man weiß nicht, wenn er wieder aufwacht, was noch da ist. Also das kann man überhaupt nicht beurteilen, wie er wieder aufwachen wird und ob er wieder aufwachen wird. Und ja, du klammerst dich da auch noch an jeden Strohhalm, denkst, er wird schon wieder aufwachen, der wird wieder der alte Hermann sein. Und um die Mittagszeit hat uns dann der Arzt beiseite genommen und hat gesagt, also der Sterbeprozess hat eingesetzt, es ist nicht mehr aufhaltbar, sie haben alles reingepumpt an Medikamenten, was nur irgendwie geht. Und wir müssen damit rechnen, dass er in den nächsten Stunden stirbt. Das nimmst du auch irgendwie hin. Das ist auch ganz komisch. Du, also ich habe auch nicht das Schreien oder das Heulen angefangen, wie es in den Filmen immer ist.
Ja,
Aber
voll.
ich war da halt gesessen und ja, okay. Also ganz
Wie
komisch. Aber
erstarrt, ja.
ja, genau, wie erstarrt. Und wir waren dann praktisch von früh um 6 bis abends um 6:30 ist er dann gestorben. Die ganze Zeit bei ihm. Und die Zeit war für mich unheimlich kostbar noch. Ich weiß gar nicht, wie oft ich um das Bett rumgelaufen bin, ihn über angelangt, habe gestreichelt, habe mit ihm gesprochen. Und ja, ich hatte schon das Gefühl, ich kann mich von ihm verabschieden. Ich habe auch für mich die Überzeugung, dass er es gemerkt hat.
Ja, voll. Der Körper spürt es. Also, ich weiß ja viel, was Körperarbeit und Berührung und so weiter. Und ja, ich glaube fest dran, dass das so alles irgendwie aufgenommen wird dann. Ja. Ach,
Und
krass. Also, das ist dann schon alles einfach auch insgesamt sehr plötzlich ja gewesen. Diese Diagnose und dann so wenig Zeit und mit dieser Diagnose hast du aber trotzdem ja auch keine, also es hat ja nichts gegeben, nur diese Aussicht von 3 Jahren, wo du gesagt hast, und dann hast du aber nicht gewusst, wie lang, und niemand hat sagen können, was jetzt weiter, wie lang und.
Und das sagte ja auch keiner. Das war aus dem Internet und ich meine, du weißt auch, ne? Also ich google selten Krankheiten, also weil das ja alles nur Mist ist. Aber in so einem Unikrankenhaus hast du ständig andere Ärzte. Also das ist halt auch das Gesundheitswesen, aber da möchte ich jetzt gar nicht
Ja.
reden, sonst 5 Stunden drüber. Also das sind sicher gute Ärzte, aber du fühlst dich nicht gut aufgehoben,
Ja.
auch nicht als Angehörige. Und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was da wirklich auf uns zukommt. Und ich habe dann auch irgendwann wirklich die Frage gestellt, und das war nicht lang vor seinem Tod, ja, ich habe immer das Gefühl, ihr ruft mich irgendwann einmal an und sagt, der Hermann ist nachts gestorben. Und dann sagt die Ärztin zu mir, nee, da brauchen Sie überhaupt keine Gedanken machen. Das hat mir dann wieder so ein Stück Sicherheit gegeben, aber in mir drinnen, also ich habe so dieses ganz starke Gefühl gehabt, diesmal geht es nicht gut. Also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, das war so im Bauch. Es war dann auch nach Hermanns Tod ruckzuck weg. Also ich weiß nicht, wie ich das ist so, den Schmerz oder diese Sorgen habe ich immer so im Bauch gespürt und ununterbrochen, immer, egal was ich gemacht habe. Das war nach Hermanns Tod auf einmal weg, dass es dann nach oben gerutscht zum Herz und dann
Ja.
ist es auch in den Hals, ist es dann ganz anders. Aber ich war mir so sicher, dass das nicht funktioniert, also dass das nimmer gut wird.
Ja,
Aber
es sind ja auch ganz, also zwei unterschiedliche Gefühle. Das eine ist die Angst, die ja dann oder runterrutscht
ja,
und alles verkrampft. Das andere ist die Traurigkeit, die einfach viel mehr im Brustkorb verankert ist und da den ganzen Druck dann auslöst und dir sozusagen oder den Atem raubt, gell? Ja.
Ich meine, damals habe ich mir das auch gar nicht bewusst gemacht, weil ich habe ja dann auch gearbeitet. Ich habe nebenbei gearbeitet. Ich bin früh um 5 Uhr von Polling weggefahren, auf die Arbeit gefahren, mich dann nach der Arbeit nach 9 Stunden in die U-Bahn gesetzt, zum Hermann gefahren, dort 3 Stunden verbracht, wieder mit der U-Bahn zur Arbeit gefahren, wieder mit dem Auto heim und so. Das ist mein Tag halt gewesen. Also ich war dann froh, wenn ich abends mal kurz nach Luft schnappen konnte. Aber du hast halt, ja, du hast nicht gewusst, was du eigentlich fühlst. Das
Ja,
war halt einfach alles hektisch und ich war an meinen Grenzen und denke ich mir manchmal, Leute, die ihre Männer oder ihre Partner oder Mütter oder was auch immer Wochen, Monate, jahrelang pflegen, also es ist bewundernswert. Ich war nach 5,5 Wochen so an meiner
Ja,
Grenze.
am Arsch. Aber das finde ich auch krass, hey. Du hast in den 5 Wochen dann einfach weitergearbeitet. Hat
Ja,
es da gar keine
ja.
Möglichkeit gegeben von, oder wie war das? Oder hat dir das so viel Halt und Struktur gegeben, oder?
Ja, schon. Und wenn ich echt dran geglaubt hätte, was ich ja innerlich schon gemacht habe, aber nicht mit dem Kopf, dass das meine letzte Zeit mit dem Hermann ist, hätte ich natürlich nicht gearbeitet. Also das war auch von Arbeitgeberseite überhaupt kein Problem gewesen, dass ich das sage, ich brauche jetzt 5 Wochen unbezahlten Urlaub oder was auch immer. Aber zu dem
Hast nicht
Zeitpunkt habe ich dann
gewusst.
gedacht, ich hebe es lieber auf, wenn Hermann dann nach Hause kommt, dass ich dann die Zeit für ihn habe. Und ich sollte
Also
ja eigentlich auch.
da war schon nur ganz viel Hoffnung einfach da, dass das eben nicht.
Ja, auf der einen Seite schon auch. Ja,
Ja.
war so
Das
zwiespältig.
ist so krass, oder? Immer so diese Entscheidungen, wenn man eben nicht weiß, was passiert, wie es passiert und
Ja,
dann in
ja.
dieser Schwebe hängt und jeden Tag zwischen Hoffen und Bangen. Ach. Also, ich habe das ja nicht in der Form erlebt, aber ich kann mich noch erinnern, wo wir Larissa gesucht haben, diese 2 Wochen, wo wir ja oben, wir haben ja keine Ahnung gehabt, ob sie noch lebt oder nicht. So. Und da war dann auch so, ich war so, wir sind dann am Tag zusammengesessen, nach einer Woche, und dann, ja, was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt weiterarbeiten oder wie lange sollen wir? Also, wir haben auch nicht gewusst, wann wir sie finden. Also, oh, dieses. Du hängst da und du weißt ja nicht, wann's Ende oder wie das weitergeht, einfach. Und dann musst du Entscheidungen treffen, gell? Weil es betrifft ja auch dein ganzes Leben. Eben die Arbeitsding, natürlich, Unternehmen und so, warten dann auch und wollen vielleicht auch eine Entscheidung oder was. Das ist schon krass, einfach, ja.
Ja, die Zeit möchte ich auch nicht mehr machen.
Na, voll, boah. Und du hast dann auch beschrieben, dass die Realität sozusagen dann nach der Beerdigung so mit voller Wucht getroffen hat. Und das passiert ja ganz oft dann, wenn eben diese Rituale, sage ich mal, gemacht sind, oder? Dann war man gut beschäftigt mit so viel Leid in Kontakt und das alles vorbereiten, damit es so schön wie möglich ist und so. Wie hast du dann so diese erste Zeit der Trauer da erlebt für die eben?
Also so richtig nachvollziehen kannst du das ja nach einer Vierteljahr schon fast gar nicht mehr. Also es ist ganz schwer, finde ich, sich daran zu erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich dann nach der Beerdigung, die für mich übrigens ein guter Tag war, finde ich. Also das hat mir wirklich auch geholfen. Du gehst dann heim und du weißt auf einmal, dein Leben ist ein anderes. Also das machst du dir, glaube ich, erst wirklich dann bewusst, wenn so dieser Abschnitt noch einmal da ist. Und das ist ein Leben, was du nicht gewollt hast, was du nicht geplant hast und in das du einfach reingeschmissen worden bist und keiner fragt dich, ob du das willst oder nicht. Und
Wie es geht, du weißt schon nicht, wie geht Leben ohne den
nö,
Menschen, wenn ich den so lange an meiner Seite klettern, gell?
genau. Und dann kommt dieses Gedankenping-Pong, du kannst keinen Gedanken zu Ende denken, du fängst immer wieder neu an mit irgendwas, also da fällt dir ständig irgendwas anderes an. Also das ist so ganz seltsam, fand ich. Es ist unglaublich anstrengend gewesen, körperlich. Also ich kam mir jeden Tag vor, wie wenn ich Dauerläufe gemacht hätte, 8 Stunden lang. Also das kenne ich von mir überhaupt nicht. Ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt schon wieder auf der Couch liege und mich so total erschöpft fühle. Also ich habe mich selber irgendwie gar nicht mehr so richtig wiedererkannt. Dann natürlich diese Tränenflüsse, die dann immer wieder kommen, dann wieder versiegen, aber wiederkommen. Und ich habe mich unglaublich ausgeliefert gefühlt, wem, also was auch immer. Also ich wusste nicht, was passiert da mit mir. Und auf der anderen, das war die eine Seite, auf der anderen Seite habe ich aber auch dieses, ich funktioniere. Also ich funktioniere eigentlich immer. In meinem Leben habe ich immer funktioniert, egal was kam. Was ich aber im Gegensatz zu anderen auch positiv sehe, weil mir das auch hilft, also dass ich weiß, okay, ich kann mich zumindest auf einen Teil meines Körpers, meines Lebens, meines Kopfes noch verlassen und vertrauen. Und da habe ich für mich auch den Anker gefunden und zu sagen, okay, ich habe dann noch was ich bin, was mich ausmacht. Und bin nicht nur getrieben und ausgeliefert und sonst irgendwas. Also, aber ich fand es sehr schwierig am Anfang. Dann
Und
habe ich angefangen, mir Hilfen zu suchen.
genau.
Entschuldigung.
Aber du hast ja auch für die eben so, also Ressource war ja irgendwie auch doch die Arbeit, weil es ein bisschen Struktur und Halt gegeben hat, gewohntes Umfeld, Menschen, die da sind, die auch verstehen und Verständnis sorgen vielleicht. Du hast ja auch immer wieder erzählt, dass der Arbeitsumfeld jetzt nur brutal toxisches oder sowas war, sondern eher ertragendes. Und das ist ja auch immer so was Wertvolles und auch eine Ressource. Und dann hast du viel gelesen, glaube ich, oder?
Genau.
Genau, und Bewegung. Ja, was hat dir so eben am meisten Halt gegeben in dieser ersten Zeit dann auch?
Also ich glaube, als erstes die Arbeit. Also ich habe nach einer Woche wieder das Arbeiten angefangen, wo jeder die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wahrscheinlich außer die, die mich kennen. Und ich habe bei der Beerdigung zum Beispiel, das waren so unglaublich viele Arbeitskollegen da, die mich kannten, die auch ja den Hermann kannten von früher. Und das hat mir echt Halt gegeben. Die haben mit mir geweint an der Beerdigung, die haben auch danach mit mir geweint. Und dann habe ich gedacht, ja, warum soll ich dann nicht dieses Netz für mich auch nutzen, weil wenn ich jetzt hier daheim sitze, ich sehe die nicht, aber die müssen ja arbeiten. Und dann habe ich mir, okay, ich fange jetzt einfach wieder an und dann werde ich schon sehen, meine Hausärztin hat gesagt, kommen Sie, wenn es nicht geht. Ich schreibe sie sofort krank, ist überhaupt kein Problem. Also da sind ja die Ärzte auch sehr bereit dazu, also wenn du sagst, der Mann oder die Härte ist ja mitgekriegt. Und da habe ich ja gewusst, okay, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und dann lasse ich das dann auch zu. Aber mir hat die Arbeit sehr viel Halt geben. Ich weiß nicht, wie ich am Anfang auf der Arbeit für andere war. Das kann ich auch überhaupt nicht beurteilen, ob ich eine Zumutung war. Ich habe da eine, die uns hin und wieder mal coacht, die hat immer gesagt, Birgit, du kannst dich anderen sehr viel mehr zumuten, als du es tust. Und ich habe meinen Mitarbeitern relativ schnell auch eine Mail geschrieben. Ich glaube, das war schon in der ersten Woche, dass Hermann gestorben ist, dass sie sich nicht wundern sollen, wenn ich vielleicht mich ein bisschen anders verhalte, dass ich alles verstehe auch. Und dann hat auch eine Kollegin gesagt, hey, wieso gibst du denen schon wieder die Möglichkeit zu sagen, hey, du verstehst es, lass die anderen jetzt kommen und kümmere dich mehr um dich und mute dich wirklich den anderen auch zu. Aber das bin ich nicht. Ich kann halt auch
Ja,
nicht
ey, da
beides
haben wir
machen.
ja auch ein bisschen dran gearbeitet im
Genau,
letzten Jahr.
genau. Aber für mich war es eben zu dem Zeitpunkt der richtige Weg und ich glaube auch nach wie vor, es war gut für mich.
Und du hast nur geschrieben, dass du angefangen hast zu schreiben.
Ja, ich habe dann ja relativ schnell auch geschaut, was gibt es an Literatur und bin dann auf so Kachler und so weiter auch gestoßen. Und dann gab es ein Buch, was so mit Schreibimpulsen. Und da habe ich dann, das fand ich sehr gut, es ging ein bisschen in deine Richtung, die Trauer zu verarbeiten mit irgendwas anderem. Also da war es halt das Schreiben, du magst ja auch die Schreibimpulse, aber da war es halt sehr bewusst ganz stark auf das Schreiben der Fokus gelegt. Und ich habe dann wirklich angefangen, so nach 6 Wochen ungefähr zu schreiben. Da kann man dann Gedichte schreiben, Geschichten schreiben und so weiter. Und irgendwann bin ich dazu übergegangen, Tagebuch zu schreiben, mehr oder weniger, aber in Form von Briefen oder an den Hermann. Das heißt, ich unterhalte mich jeden Tag, wenn ich schreibe, mit dem Hermann. Ich berichte ihm von meinem Tag. Ich sage, dass ich ihn vermisse. Und da habe ich das Gefühl, dass ich ganz eng die Verbindung auch zu ihm habe. Und mir hat es am Anfang auch unheimlich geholfen, meine Gedanken zu sortieren. Also wenn ich wütend war, dann habe ich halt auch geschrieben, ich bin wütend auf, weiß der Teufel was, oder ich habe den Neid gerade, weil ich am See war und die Pärchen gesehen habe. Und ich hatte dann immer das Gefühl, nach dem Schreiben, da habe ich dann auch genug geholt, aber dann ist es auch weg. Also ich konnte das dann auch ein bisschen loslassen und sagen, okay, du stehst jetzt da drin und da ist es auch gut. Und wenn ich es 2 Tage später wieder gehabt habe, habe ich es halt wieder reingeschrieben. Und
Ja,
wenn ich
voll.
jetzt, ich nutze es jetzt auch also um zurückzublicken, um es ein bisschen zu beobachten, wie ging es mir vom Jahr, wie geht es mir jetzt? Und das hilft mir an manchen Stellen auch weiter.
Ja, voll. Kann ich nur absolut unterstreichen. Ich habe ja damals dieses Larissa-Buch mir gekauft.
Ja,
Weißt du,
ja.
dieses Klappding. Da habe ich ja, oh, jeden Tag, ich war ja zeitlang echt so viel am Inn damals, wo sie eben da
Ja.
ja reingeschmissen war. Ich bin hier auch immer mit meinem Buch da gesessen. Und dann genau wie du so, liebe Larissa, heute ist ein beschissener Tag, kotzt mir nur noch alles an. Und wieso musst du dann in, was weiß ich, also so richtig.
Genau.
Und es hat sich
Ja.
wirklich auch so angefühlt, als würde sie neben mir sitzen und dann immer so die Antworten mir reinflüstern, weil ich habe
Ja.
auch Fragen gestellt.
Ja.
Und natürlich die eindrücklichste Frage war ja dann irgendwann, wo ich geschrieben habe, ich möchte anderen trauernden Menschen helfen, sie in Bewegung zu bringen. Hilfst du mir dabei? Und dann habe ich so gehört, so, wie sie gesagt hat, ja, logisch, los, das
Ja.
machen wir. So
Ja.
richtig. Das
Ja.
ist total innig. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat, oder? Wie viel Intimität in dem Moment entsteht, als wäre man abgekapselt von der ganzen Welt und in seiner Blase mit dem Menschen gemeinsam und würde echt so in Kontakt treten, gell? Ja. Also kann man von unserer beider Seiten jedem da draußen empfehlen, falls ihr das vielleicht dann am Sonntag gerade anhört und zuhört, probiert es doch gleich heute. Nehmt euch ein Blatt her und schreibt einen Brief an eure Person. Das wäre doch schon mal ein guter Impuls. Und dann
Also
schaut, was passiert.
was mir auch geholfen hat dabei, ich habe mir schöne Bücher gekauft, also schön eingebundene Bücher
Ja,
oder
voll.
Hefte mit einem schönen Füller oder mit einem schönen Stift.
Voll,
Einfach um
ja.
auch, wenn ich das Ding in die Hand nehme, haptisch,
Ja.
dann habe ich schon eine Freude dran, wenn ich das nehme und sehe. Und das ist so,
Voll, das haben wir eben auch. Total schön. Also, voll cool. Ja, schön. Das ist doch echt total inspirierend schon. Und dann hast du dir angefangen, eben noch andere Art von Hilfe zu holen. Wie ist da dann weitergegangen?
Also ich habe erst einmal bei unserem Hausarzt liegen immer so Flyer aus, und wir haben einen Hospizverein in Polling und ein Hospiz. Und da ist eben auch in irgendeinem Flyer, den ich mir zufällig mal mitgenommen habe, von einer Trauergruppe irgendwas drin gestanden. Und okay, da frage ich nochmal nach. Das war dann schon aber nach 6 Wochen, also relativ früh. Und dann hat er auch zu mir gesagt, also das ist schon ein bisschen arg früh, aber ich wollte unbedingt dahin, weil ich das Gefühl habe, ich will jetzt irgendwas tun. Und die hat dann gesagt, ja, okay, kommen Sie, wenn es Ihnen nicht gut tut, dann können Sie es ja wieder abbrechen. Und ich bin seitdem dabei, jedes Mal eigentlich, wir treffen uns alle 4 Wochen, also oder einmal im Monat, begleitet von einer ausgebildeten Sterbe- und Trauerbegleiterin, die also auch im Hospiz tätig ist. Und ich bin so froh über diese Gruppe. Wir sind nur Frauen, also ein Mann, Männer machen trauen ja irgendwie ein bisschen anders. Und wir sind so ein richtig eingeschworener Haufen inzwischen geworden. Wir treffen uns auch außerhalb dieser Trauergruppe. Und Brigitte hat in ihrem Podcast erzählt, dass sie in einer Trauergruppe war, wo so abgearbeitet worden ist. Und das ist bei
Ja,
uns
voll.
überhaupt nicht. Also diese Trauerbegleiterin, die macht einen Vorschlag. Wenn wir darauf eingehen, ist es gut. Wenn die Gruppe irgendwie dann während der Stunde oder 1,5 oder 2 Stunden irgendwo anders hinschwenkt, dann schwenkt die mit. Also die begleitet uns, die macht keine Vorgaben, sondern die begleitet uns und gibt Impulse. Und das finde ich unglaublich wertvoll. Und auch die Gespräche, die wir so dann und danach treffen wir uns dann in der Kneipe bei mir um die Ecke, das ist sehr praktisch. Und treffen uns dann nach 2 Wochen dann auch wieder die Gespräche, die wir so führen, auch über was nicht mit Trauer zu tun hat. Das ist auch so, ja, die hätte ich nie kennengelernt, wenn Hermanns Tod nicht gewesen wäre. Und das sind so interessante Persönlichkeiten, wo ich dann echt froh bin, dass ich die kennengelernt habe. Also da bin ich wirklich total davon überzeugt, aber es gibt da auch welche, die erzählen, sie waren in anderen Trauergruppen drin, wo es halt nicht funktioniert hat. Also man
Ja,
muss halt
voll.
auch Glück haben dann da. Ja.
Total. Also, das ist ja, glaube ich, in alle Berufssparten, egal was, oder?
Ja,
Es gibt
ja.
Ärzte, die sind gut, es gibt Therapeuten, die
Ja.
sind gut, manche sind wieder schlechter oder man fühlt sich nicht so wohl oder es passt auch nicht für uns, die Art und Methode, gell?
Ja.
Aber schön, wenn du da eine gefunden hast, wo du, ja, wo du einfach so viel Halt gespürt hast und dann gut aufgehoben warst. Und
Das
dann
ist genau. Ja, und dann?
bist du irgendwann noch auf Seelensport gestoßen. Wie ist denn das
Genau.
passiert?
Ja, also mir war relativ schnell klar, ich hatte in diesem Jahr ja nur diese ja, eine Woche Kreta und die andere Woche Kreta war ich im Krankenhaus. Wusste, ich brauche jetzt einen Urlaub. Also ich muss mal raus aus diesem ganzen Ding. Und dann habe ich so ein bisschen rum gesucht nach Urlaub für Trauernde oder irgend sowas. Und dann bin ich auf einmal auf deine Erholungswoche gestoßen. Und dann habe ich mir halt die Seite angeschaut, habe ich mir gedacht, ja, okay, das wäre cool, das wäre das Richtige für mich. Natürlich war das schon ausgebucht zu diesem Zeitpunkt, weil das war dann ja im Oktober. Und die für das nächste waren ja noch nicht im Angebot. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber die Seite schaut echt schön aus. Also habt ihr ja echt tolle Arbeit geleistet. Es hat mich unglaublich angesprochen, auch allein von dem Aufbau. Deine Geschichte fand ich toll. Und dann war die Herbst-Challenge. Und ich war in der Herbst-Challenge, da habe ich mich dann angemeldet, war in der Herbst-Challenge dann allerdings im Urlaub, habe mir 2 von diesen Tagen dann danach angehört und den dritten habe ich online mit live mitgemacht. Dann war, glaube ich, auch Winterkraft offen zum Buchen und dann habe ich nicht lang überlegt. Ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt. Also du hast mich unglaublich angesprochen mit deiner Art. Dieses mit den Bewegungen hat mich total angesprochen und nicht dieses, wie soll ich denn sagen, dieses du musst, sondern du darfst, du kannst und du musst nichts tun, sondern du kannst für alles offen sein und alle sind für alles offen und wenn du nicht mitreden magst, dann bleibst halt schweigend. Wenn du dich nicht zeigen magst, dann machst halt deine Kamera aus. Das fand ich unglaublich befreiend auch und okay, das mache ich jetzt. Und mich hat Winterkraft wirklich, ich hatte Angst vor dem Winter, logisch, mich hat Winterkraft wirklich durch den Winter getragen.
Da
Das,
kommen mal gleich die Tränen.
ja, das war auch wirklich alles sehr berührend.
Ja, voll, voll. Oh Mann, ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich noch schaffe. Ohne
Schaffst du
jemand
schon.
voll aufgelöst dort zum Sitzen. Ja, kannst du vielleicht sogar sagen, ob es irgendwie ein bestimmtes Highlight auch gegeben hat, wo du sagst, war ein besonderer Aha-Moment. Wir haben ja
Also,
so viele Workshops, verstehe.
ja, also für mich war der Adventskalender so dieses jeden Tag und die Affirmationen dazu, die Geschichten dazu. Das war für mich so, jeden Tag diesen Halt zu haben, heute Abend oder nach der Arbeit, wann auch immer, es kommt was, auf was du dich freust. Und ja, gut, manche Übungen waren dann schon so, dass ich sage, naja, also es ist nicht ganz, ganz so, dass das einfach nur so rausschüttelt, sondern du musst dich schon ein bisschen auch anstrengen, was ich aber ja für mich auch wollte. Also mir hat auch das Körperliche sehr zugesagt und nicht nur jetzt, um die Gefühle da drin auszudrücken, sondern auch um meinen Körper wieder zu
Zu spüren.
spüren und auch wieder zu stärken. Und was ich noch wirklich, da war ich sehr kritisch vorher, habe ich mir gedacht, gehe ich da überhaupt hin? Diesen Ernährungsworkshop mit der Patrizia, den fand ich unglaublich toll. Wieder erwarten. Und natürlich dein Workshop Gefühle im Körper. Also das waren so für mich diese Highlights, wo ich sage, aber es ist ganz schwer zu sagen, das oder das war das ganz Tolle, sondern ich fand das Winterkraft einfach ganz toll, sonst würde ich mich jetzt nicht wieder anmelden.
Ja, genau, wer die Birgit mal live kennenlernen will,
Genau,
sie wird wieder
genau,
dabei sein, könnt ihr euch
genau.
freuen.
Ja. Und was ich
Und
noch toll finde, Kathi, ist auch diese, jetzt mit der Claudi aus Australien. Also, das finde ich so gigantisch, wo die Frauen alle herkommen und man hat auf einmal Verbindung nach Hamburg, man hat Verbindung nach Wien, weiß der Teufel wo, auch wenn man die Menschen nicht kennenlernt. Aber das ist auch so was, wo ich unglaublich bereichernd finde, weil ich dann nicht der Typ bin, der da stundenlang jetzt im Internet irgendwie rumsurft mit fremden Menschen. Und da hat man eben die Möglichkeit und dieser Austausch danach, den finde ich auch total wertvoll.
Ja, und wenn man so typisch jetzt wie du, die zum Beispiel auch gern verreist, also wir haben ja
Ja.
immer wieder solche Menschen auch dabei, die gern irgendwo anders mal hinfahren und dann eben durch das, dass sie halt ohnehin eben erwachsene Kinder und allein im Haus und dann fährt man natürlich vielleicht wo öfter irgendwie wohin und dann erlebe ich ja auch immer wieder, dass welche sich treffen oder sich gegenseitig besuchen und so. Und das ist immer so schön, weil eben, wie du sagst, mal Hamburg, habe ich noch gar nicht gesehen. Dann gibt es vielleicht eine Verbindung zu der Person und dann kann man sich mal besuchen oder umgekehrt ebenso. Das ist schon.
Genau.
Also ich freue mich auch immer extrem über die ganzen Fotos. Ich kriege ja ständig die Fotos jetzt von mir wieder für Kuchen essen und getroffen, da wieder Ding und so. Oh, da geht mein Herz auf. Also vielleicht irgendwann eine Reise nach Australien oder zu Claudia.
Ja, ich war schon in Australien, habe es mir echt überlegt, ob ich Claudia nicht besuche.
Ja, ja, voll cool. Die Andrea war ja dort. Die war doch einen
Genau, die
Monat
haben.
dort und hat dann ein paar Tage mit der Claudia
Ja,
zusammen verbracht. Voll schön. Mega.
genau.
Oh. Ja, und dann hast du auch erzählt oder immer wieder erwähnt, dass dir zum Beispiel auch das Erste-Hilfe-Kit ja, das hast du ja eigentlich schon davor angefangen, oder?
Ja, das
Also bevor
erste.
dann,
Genau,
das
das habe
hast
ich
du
ganz
geholt und
vergessen.
das ist ja diese Morgenroutine auch dabei und du bist da immer ganz akribisch dran. Also ich finde das immer so nett, sogar in der Erholungswoche, wo du ja dann schlussendlich auch
Ja.
dabei warst, bist sogar da in den Raum,
Ja.
Alur, und hast gute Morgentraining, während ich in echt im Bett gelegen bin, hast du mit mir
Ja.
über Video das Aufwachtraining gemacht.
Genau,
Wie
genau.
war das oder was ist da für die das Besondere dran? Warum hilft dir das da?
Also ich habe mir das auch im Oktober, Hermann ist, glaube ich, glaube ich, Hermann ist im Juli gestorben. Ich habe mir dann im Anfang Oktober das Erste-Hilfe-Kit geholt und habe das dann auch wirklich durchgezogen und ziehe es immer noch durch. Das bringt mir unglaublich viel. Also ich hätte es auch nicht gedacht. Am Anfang habe ich gedacht, die tut sich leicht mit ihrer Übung da, wo man dann in die Kniebeugen macht und die Arme nach oben streckt und dann lächeln soll. Also wenn dir eigentlich mehr nach Weinen zumute ist. Aber ich meine, man weiß es ja so aus naturwissenschaftlicher Sicht, was das eigentlich wirklich bewirkt, wenn man lächelt, auch wenn man keinen Grund zum Lächeln hat. Also insofern, ja, habe ich mich darauf eingelassen und ich habe das Gefühl, wenn ich das nicht tue, dann fängt mein Tag nicht gut an. Und das hätte ich nie gedacht, dass ich mal so jemand bin, der früh, wirklich um 6 Uhr, diese Morgengymnastik macht, bevor er das Arbeiten anfängt. Und wenn ich manchmal so, wenn du früh aufwachst und die Trauer stürmt da auf dich ein und du denkst, das ist doch alles scheiße und ich mache das, dann habe ich das Gefühl, ich habe einen Stand in den Tag rein, der mich einfach trägt und auch die Übung mit sich beschützen. Und also das ist was, wo, ja, mir hilft es einfach, glaube ich, wirklich jeden Tag. Und das konsequent zu machen, ist trotzdem auch für den Körper gut.
Ja, und echt, also das, wow, ich finde es so beeindruckend, so, dass du da dann auch so dran bleibst, voll schön.
Ja. Also früh um 5, wenn ich nach München fahre, mache ich es nicht. Das sind aber die einzigen, die ich nicht tue. Ich schaff's nicht einmal ich.
Verstehe. Ja, und du warst ja dann in der Erholungswoche und da habe ich es so schön gefunden, das ist jetzt so in den letzten Monaten ja passiert. Die Übung Waage haben wir da ja gemacht am Schluss raus. Und diese Übung hat praktisch eine alte Freundschaft dir zurückgebracht. Was ist da passiert? Wie ist das passiert? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich hätte nicht mehr gewusst, Kadi, dass es die Waage war. Aber ist auch, glaube ich, egal. Auf jeden Fall war das nach einer Übung, wo wir dann aufschreiben sollten, was wir, glaube ich, Körper und Beziehung und das andere weißt du besser als
Genau,
ich.
die Beziehung, also du hast das Beziehungs-Kästle genommen und da ist es
Genau.
darum gegangen, was man mehr oder weniger tun will für sich, um da in eine Balance zu kommen. Und dann halt wirklich konkret, habe ich ja gesagt, das ist ganz wichtig, terminiert und so weiter, weil sonst
Genau.
macht man es nicht. Und was
Ganz
hast du da
genau.
dann aufgeschrieben?
Ich habe dann aufgeschrieben, dass ich meine langjährige Freundin, die ich im Prinzip seit der ersten Klasse Gymnasium kenne, wieder kontaktieren will. Wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren, so die letzten 10, 15 Jahre, bis eigentlich gar nichts mehr da war. Und ich hatte schon das Gefühl, ich möchte das wieder. Und dann habe ich mich eben verpflichtet. Ich glaube, Sonntag war das Ende von der
Erholungswoche.
Erholungswoche, dass ich am Samstag drauf um 18 Uhr, das weiß ich noch,
Ja, ich muss auch noch.
die Freundin eben anrufe. Und du hast uns ja auch aufgefordert, dann auch in der WhatsApp-Gruppe von der Erholungswoche auch durchaus zu signalisieren, wenn wir das geschafft haben, was wir uns vorgenommen haben. So, und dann habe ich an dem Samstag drauf um 5:30, also ich war eine halbe Stunde früh, um 5:30 diese Freundin angerufen. Wir haben eine ganze Stunde miteinander telefoniert. Wir waren, glaube ich, beide froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil ich hatte dann auch das Gefühl, wir haben beide nur darauf gewartet, dass der andere den Schritt macht. Und das war ein tolles Gespräch, danach WhatsApps und so weiter. Und jetzt vor 4 Wochen, was ist, glaube ich, her, ist sie dann über ein Wochenende zu mir zu Besuch gekommen. Und es war so schön, wir konnten im Prinzip an das anknüpfen, was uns die ganzen Jahre weit vorher verbunden hat. Und wir haben uns fest vorgenommen, uns nicht mehr so aus den Augen zu verlieren. Und ich glaube auch, dass wir das schaffen. Also wir sind natürlich auch noch weiter in Kontakt. Sie wird auch wieder kommen. Und wenn ich wieder mal in meine alte Heimat fahre, werde ich sie auch besuchen. Und also das fand ich dann wirklich, ja, ich hätte das nicht gemacht, wenn ich in dieser Erholungswoche nicht gewesen wäre. Und ich hätte es sicher auch nicht gemacht, wenn ich es nicht versprechen hätte müssen und wenn ich es den anderen auch ja dann berichten hätte können. Und die Reaktion dann in der WhatsApp-Gruppe von den anderen, die in der Erholungswoche waren, die waren dann auch so schön. Also das ist so
Ja,
berührend,
voll.
dann, wie die anderen dann da mitgehen und mitfühlen können und ja, sich mitfreuen können. Ja, das war toll.
Ja, voll. Und für alle da draußen, wenn ihr euch denkt, ah, ich bin aber nicht in der Erholungswoche oder ich habe keinen Platz gekriegt oder was auch immer, war schön, das ist ja immer sehr begrenzt. In Winterkraft werden wir diese Übung auch machen. Also wer da Lust drauf hat, unbedingt nur auf die Warteliste setzen und dann mit der Birgit gemeinsam sich bewegen diesen Winter hindurch. Und dann haben wir uns nach der Erholungswoche sogar nochmal live gesehen, und zwar
Ja.
beim Seenlauf. Also
Ja.
Wahnsinn, und da bist du ja auch dabei gewesen. Wie
Ja.
würdest du so den Tag für die beschreiben? Was hat das
Also
auch so bedeutet, vielleicht in Bezug auf die Trauer mit Hermann?
ich laufe ja, also laufen in dem Sinne schnell spazieren gehen, würdest du es jetzt, glaube ich, nennen? Eigentlich jeden Tag. Also das heißt, mich hat eben dieser Seelenlauf schon in dem angesprochen. Und wenn ich laufe, dann habe ich auch die Verbindung so zum Hermann. Dann bin ich in meinen Gedanken, dann höre ich mir vielleicht mal einen Podcast von dir an, aber das mache ich auch nicht immer, sondern dann bin ich in der Natur, dann genieße ich es, die Vögel zu hören, die Bäume zu sehen, sonst irgendwas. Deswegen hat mich das Konzept von dem Seelenlauf auch angesprochen. Nicht joggen, nicht Radfahren, aber dieses normale Laufen. Und habe mich natürlich dann, also das heißt, ich wusste, da habe ich irgendwie auch die Verbindung zum Hermann in dem Laufen und wusste dann auch, du bist da, wusste, die Steffi kommt, das haben wir ja vorher dann schon mitgekriegt und deswegen habe ich mich unglaublich darauf gefreut. Und die Vorbereitung, die ihr da getroffen hattet und also dieses Miteinander, das fand ich auch so berührend, also während des Laufens auch mit dir zu reden, mit Steffi zu reden, mit anderen zu reden und sich auch immer wieder über die Trauer auch auszutauschen. Auch mal kurz zu weinen und dann wieder zu lachen und wirklich auch, es war ein toller Tag, am Fluss zu stehen und die Farben und ja, alles wirklich zu genießen. Ja, war ein toller Tag. Und ich habe mir fürs nächste Jahr natürlich in meinem Kalender schon eingetragen, Kathi. Also, du kriegst mich nicht los.
20.06. genau, findet wieder der
Genau.
Seenlauf statt. An Larissas Geburtstag macht man das immer. Und man muss eben nicht ultrasportlich sein, sondern man kann auch spazieren, eben mit mir gemeinsam und der Birgit und vielen anderen aus Winterkraft und Schunschmo her. Und wir freuen uns, wenn viele auch nächstes Jahr wieder dabei sind. Und es wird definitiv noch etwas größer als dieses Mal. Also bin ich selber ganz gespannt. So.
Oh, cool.
Richtig cool. Ja, und jetzt kommen wir eh schon in Richtung Schluss. Gibt es vielleicht irgendwie kleine Glimmermomente, kleine Augenblicke, in denen immer wieder auch Freude und Leichtigkeit bei dir aufscheinen? Was ist das für dich? Wo spürst du diese Glimmermomente?
Also ich glaube, ich hole mir viel Kraft aus meinen Urlauben, die ich Gott sei Dank machen kann. Also ich habe den Mut sehr schnell gehabt, irgendwas auch alleine zu tun. Und mein allererster Urlaub war wirklich allein, zwar mit einer Gruppenreise, aber ich kannte da ja niemanden, wohin zu fahren, war dann danach auch ganz allein auf Madeira ohne irgendjemanden. Und für mich sind dann schon diese Glimmermomente auch die, wo ich dann sage, ich kann das alleine, ich schaffe das alleine. Das gibt mir unglaublich viel Kraft, dann wieder dieses Vertrauen in mich, ja, okay, auch in diesen Löchern, es geht weiter und du schaffst es irgendwie. Und was ich aber auch von dir gelernt habe, ist diese kleinen Glimmermomente zu sehen. Das ist mir am Anfang gar nicht gelungen, erst wo du dann wirklich, ich weiß nicht mehr, was es war in der Winterkraft und an welchem Tag, wo du dann sagst, jetzt schreibt euch mal auf, was ihr für Glimmermomente habt am nächsten Tag. Und ich hatte auf einmal eine Liste, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und das habe ich mir dann wirklich auch angewöhnt, auch in meinem Tagebuch wirklich jeden Tag am Ende zu schreiben, was war denn an diesem Tag toll, was war gut. Manchmal mache ich ein Fragezeichen, das ist aber ganz selten. Meistens habe ich da 4, 5, 6, 7 Punkte, wo ich Glimmermomente hatte. Und das
Kannst du
sind
uns da
so.
vielleicht ein, zwei Beispiele geben? Also, dass man um was, dass es sich nicht um krass große Sachen handelt,
Ja.
sondern oft um Kleinigkeiten?
Gar nicht, das war jetzt da, wo ich es aufschreiben musste oder sollte, in der Winterkraft, hatten wir so 3, 4 Tage so nebliges Wetter und ich bin dann irgendwann von München heimgefahren und es war der erste Abend, wo ein bisschen klar war und dann habe ich den Mond gesehen und die Sterne und das war mein Glimmermoment und das war wirklich gigantisch. Ich meine, ich wohne ja dann da in der Nähe von den Bergen, habe die Berge noch ein bisschen gesehen, oben drüber der Mond und die Sterne oder ein Sonnenstrahl, der auf Hermanns Bild fällt, es steht neben mir auf der Couch. Also das sind wirklich auch nur so kleine Momente, aber wo ich dann trotzdem viel mehr drauf achte jetzt und die viel bewusster auch wahrnehme.
Ja, und das ist eben auch das Ziel von diesem Impuls gewesen.
Genau.
Dass man eben, weil man hat ja eh schon so viel Schwere und so viel Schmerzen und diese diffusen Gefühle und Chaos und so. Und dann, ja, hilft so zwischendurch mal den Fokus auf so einen Moment zu setzen und zu legen und nur diesen Moment wenigstens einzusaugen, zu spüren, zu sehen, wirken zu lassen. Und dann geht es eh wieder zurück in die Schwere, aber vielleicht etwas kraftvoller. So. Ja, voll schön. Danke fürs Teilen. Was möchtest du vielleicht abschließend noch an trauernde Menschen, die jetzt uns da zugehört haben, mitgeben, die gerade selber in solche Situationen stecken?
Also ich würde sagen, auf den Körper hören. Machen, was der Körper dir sagt, oder versuchen es zu spüren, und Hilfe zulassen. Das finde ich auch ganz wichtig. Und gerade denen, bei denen es noch nicht so lange her ist, Trauer verändert sich. Also es wird anders, es ändert sich permanent. Es kommen immer wieder Tiefen und es kommen immer wieder Löcher, es kommen immer wieder riesen Trauerwellen. Aber es ändert sich und nicht aufgeben, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, du gehst einen Schritt vor und zwei zurück. Es geht immer wieder vor. Und ich glaube, das ist das für mich das Wichtigste auch gewesen, den Mut zu haben, irgendwas auszuprobieren. Am Anfang sagt jeder, tu was für dich gut ist. Und ich, hey, was ist denn für mich? Ich habe keine Ahnung. Also gut, du musst ausprobieren. Aber dann musst du auch den Mut haben und den wünsche ich jedem, den zu haben, irgendwas zu tun, wo man meint, dass es einem hilft, auch wenn es vielleicht hinterher dann nicht so war, aber einfach immer wieder irgendwas Neues auszuprobieren und zu gucken, ob es gut tut.
Ja, voll schön. Dankeschön. Ja, dann, liebe Birgit, vielen lieben Dank für dieses
Meine
wundervolle. Ach so,
Lieblingsübung,
okay, Entschuldigung. Wir müssen nur kurz die Lieblingsübung von Birgit.
ganz schnell, der Herkules. Bei einem Herkules. Viele sagen ja, das Wichtige für sie ist dieses Kraftschöpfen. Für mich war das Wichtige, dieses Liegen bleiben dürfen. Also das war das, was ich von dir auch gelernt habe, eben weil ich ja dieser Funktionstyp bin. Ich darf liegen bleiben und ich darf mich scheiße fühlen. Und dann kann ich wieder aufstehen. Und das habe ich von dir gelernt und dafür bin ich unglaublich dankbar, weil das war was, was ich, glaube ich, ohne dich nicht bewusst gemerkt hätte. Jetzt darfst du deine Abschlussworte sprechen.
Jetzt muss ich gleich wiederholen.
Ja.
Okay. Ja, also danke, Herkules. Ganz viele sagen das. Ich finde, das ist
Ja.
schon so etwas ganz Zentrales, wo man immer wieder sich zurückbesinnen muss drauf. Ich darf liegen bleiben, alles Scheiße finden dürfen. Und dann finde ich auch wieder die Kraft, nur dann aufzustehen und weiterzumachen und neuen Mut zu schöpfen. Genau. Danke, Birgit, fürs Teilen. Und für das Gespräch. Ich bin mir sicher, wir haben da draußen viele Menschen inspirieren dürfen können. Und ja, danke für deinen Mut, das mit uns da so offen zu teilen. Danke.
Danke auch, Kathi.
Ja, dann allen anderen da draußen, die uns zugehört haben, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss!
Das war Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.